Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Peter Jung. Er ist Bundessprecher von Fridays for Future, auch Sprecher von Fridays for Future Berlin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hi.
Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich dir entweder kurze Fragen, die du kurz beantworten musst, oder Sätze, die du beenden musst. Es geht los. Mein Redemanuskript lege ich bei Reden an die Seite, wenn?
Immer eigentlich. Sonst wird es total statisch.
Der Bauernverband ist für mich
spannend. Spannend, weil er vorgibt, alle Bauern zu vertreten. Und wenn man näher hinguckt, vertritt er manche doch wesentlich besser als andere.
Dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
Oh, gute Frage. Vielleicht Stitches von Shawn Mendes, aber müsste ich nachgucken.
Dieses Instrument spiele ich.
Gitarre, aber auch nur auf dem Papier.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können. Außer Gitarre?
Klavier, unbedingt Klavier. Es ist ganz toll.
Okay, warum ist Klavier so ein tolles Instrument für dich?
Also ich habe das Gefühl, Violine wäre mir ein bisschen zu langweilig. Und Klavier ist einfach unglaublich flexibel. Also man kann von Beethoven bis zum alltäglichsten Pop eigentlich damit alles spielen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das Instrument der Instrumente.
Die musikalischen Beiträge bei Fridays for Future Demos sind für mich
Super bedeutsam. Also wir haben viele, viele Künstler, die bei uns immer wieder auftreten. Auch so eine Reihe von Leuten, die uns einfach über die Jahre treu geblieben sind. Und wir haben auch eigene Musik. Also Leute, die bei Fridays for Future sind und die Songs für die Bewegung geschrieben haben.
Gab es schon mal eine Band, wo du gedacht hast, weiß ich nicht, ob die hier spielen sollten?
Ach, nicht wirklich. Also wenn, dann sind das auch Fälle gewesen, wo wir dann darüber diskutiert haben und uns am Ende auch dagegen entschieden haben, Menschen einzuladen. Dass sowas kommt natürlich vor. Aber manchmal, meistens bin ich eigentlich sehr glücklich. Also zuletzt war unser Lied sogar in der Tagesschau. Da war ich happy.
Welches Lied war das?
Hand in Hand. Also das war eine Demo gar nicht von Fridays for Future selber, sondern dieses Bündnis. Wir sind die Brandmauer. Menschen, die aber bei Fridays for Future aktiv sind und waren, haben ein Lied für diese Demo geschrieben und ja, es ist in der Tagesschau gelandet.
Milch ist für mich.
Zum Trinken da.
Kultur ist für mich.
Oh, sehr wichtig.
Schön, dass du da bist, Peter. Ich würde gerne mal einfach damit anfangen, dich zu fragen, wo bist du gerade und wie geht's dir?
Ich bin gerade zu Hause.
Das ist wo? In Berlin.
Zu Hause ist in Berlin und mir geht's eigentlich ganz gut.
Die letzte Zeit war stressig, entspannt. Was ist so in letzter Zeit los gewesen bei dir?
Beides. Also die letzte Zeit, wenn man das ein bisschen weiterfasst, war schon sehr stressig. Ich mache dieses Jahr mein Abitur und ich bin auf einer deutsch-französischen Schule. Das heißt, ich mache ein deutsches und ein französisches Abitur. Und naja, dann mache ich auch noch Aktivismus nebenbei. Und manchmal weiß man gar nicht, ob der Tag 24 oder 28 Stunden lang ist. Aber die letzte Zeit wirklich war eigentlich ein bisschen entspannt. Ich war auf Kursfahrt mit meiner Schule in Rom. Und jetzt habe ich Ferien gerade.
Du bist einer der Sprecher von Fridays for Future. Was sind so deine Aufgaben? Also was geht damit einher für dich?
Ja, ganz persönlich ist es eigentlich so ein, also auf der einen Seite erfüllt mich das total. Das heißt, ich mag das total gerne. Mir bedeutet das ehrlicherweise viel, uns als Bewegung vertreten zu können. Ich nehme das auch als eine große Verantwortung wahr. Es heißt aber auch, mit ganz oft total plötzlichen Stresssituationen klarzukommen. Also meistens kommen Presseaufträge so reingeflattert und dann kommen teilweise Lawinen auf uns zu, von denen wir gar nicht gewusst hätten oder absehen konnten, dass die kommen. Das heißt, man befindet sich ganz oft in so einer, ja, in so einem Stresszustand, so einem schwelenden, wo plötzlich ein wichtiger Anruf in der Mittagspause kommen könnte oder auch mal 2 Monate gar nichts passieren. Das ist so die Situation.
Du bist Sprecher von Fridays for Future, aber wahrscheinlich warst du nicht immer Sprecher Fridays for Future. Kannst du dich noch an deine erste Demo, Fridays for Future Demo erinnern? Was war denn dein erster Kontakt mit Fridays for Future und warum bist du dabei geblieben und bist jetzt Sprecher?
Die erste Demo, das kann ich mich immer so schlecht dran erinnern. Ich glaube, 2019 war ich auf den Demos dabei, aber ich habe mich, glaube ich, einfach nicht getraut, diesen Schritt zu gehen und mitzuorganisieren. Und es hat dann ein bisschen gebraucht, aber da war eigentlich schon so ein irreversibler Prozess angestoßen. Und ab dem Moment war für mich klar, irgendwann mache ich selber mit. Und irgendwann kam dann vor so, würde ich sagen, Pi mal Daumen 3 Jahren. Und da habe ich wirklich angefangen, mitzuorganisieren, zu einem Plenum zu gehen hier in Berlin. Also wir treffen uns einmal die Woche. Das ist so die Schnittstelle, wo alles, was Fridays for Future in Berlin macht, wo wir auf die Straße gehen, wenn wir sonstige Aktionen planen, wo wir uns treffen, das besprechen, das basisdemokratisch organisieren. Da bin ich hingegangen und dann habe ich, ja, irgendwann meinen Platz gefunden. Ich habe viel am Anfang so inhaltliche Hintergrundarbeit gemacht, Recherchen, und irgendwann habe ich angefangen, mal eine erste Rede zu halten auf einer Demonstration und dann bin ich so Stück für Stück Sprecher geworden. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, im Endeffekt macht man ja nicht nur das. Also ich bin nicht nur Sprecher, sondern ich bin sozusagen einfach, am Ende löschen alle da, wo es brennt. Das ist einfach, ja, das ist sozusagen eine Grassroot-Movement.
Wird man als Sprecher bei euch gewählt? Also Hierarchien sind ja bei euch auch ein Thema. Oder wie entscheidet sich sowas, wer spricht für Fridays for Future und wer nicht?
Ja, also das ist grundsätzlich alles ziemlich basisdemokratisch organisiert. Also die Sprechenden auch schon für die einzelnen Arbeitsgruppen sind legitimiert. Da gibt es dann auch regelmäßige Wahlen, also so ein Rotationsprinzip. Ja, da versuchen wir schon möglichst unsere, ich würde sagen, größte Stärke auch auszuspielen, dass wir auf der einen Seite super flexibel sind. Das hat uns geholfen, so lange überhaupt als Bewegung immer wieder da zu sein und immer wieder zurückzukommen. Und auf der anderen Seite darauf zu setzen, dass Menschen sich super, super leicht beteiligen können, dass die Hemmschwellen wirklich total niedrig sind.
Jetzt bist du ein junger Mensch, der gerade sein Abitur macht. Es gibt ja viele Sachen, die man in der Jugend machen kann. Warum ist dir gerade Klimaschutz so wichtig und warum ist dir gerade der Organisation Fridays for Future so wichtig, dass du dabei geblieben bist und dass das jetzt ein großer Teil deines Lebens ist?
Das ist eine super gute Frage und ich glaube, die Realität ist wesentlich weniger ja pathetisch, als man sich das so vorstellt. Also es ist nicht irgendwie so ein Engelchen zu mir reingeflattert und dann gab es eine Verkündigung und sagen jetzt habe ich eine Berufung, sondern ich glaube, die große Koalition damals 2019 mit ihrer Art, junge Menschen total zu übergehen, radikal zu übergehen, unglaublich herablassend gegenüber einer ganzen Generation sich zu verhalten, sich zu präsentieren, aber auch Politik zu machen gegen junge Menschen. Also wir erinnern uns da an Christian Lindner, der sagt,
ja, überlass das mal den Profis. Ja.
Lass das mal die Profis machen. Ich glaube, das hat den Nerv von einer ganzen Generation getroffen. Mich hat das damals politisiert. Und dann bin ich halt einfach zu diesen Demos gegangen. Und ich glaube, letztendlich ist das auch eine Frage von so demokratischem Selbstverständnis. Für mich ist das gar nicht so ein großer Schritt zu sagen, ich trete jetzt für eine Sache ein. Oder anders gesagt, ich glaube, man muss nicht das Leben eines Heiligen führen, damit man sich für eine Sache engagieren kann, sondern es geht darum, dass man sich nicht als so als unbeteiligten Betrachter von der Gesellschaft wahrnimmt, sondern dass man eingreifen kann, dass man aktiv mitmachen kann. Deswegen ja, bin ich irgendwann dazu gekommen und habe mich halt auch beteiligt. Und bei Fridays for Future bin ich geblieben, weil das tatsächlich für mich ein Weg ist, der sehr viel Hoffnung spendet. Also das ist, wenn man einmal mit so vielen Menschen auf der Straße gestanden hat und gemerkt hat, wie wirksam das auch sein kann, wie viel man damit politisch bewegen kann, dann bleibt man dabei.
Ihr demonstriert ja auch mit anderen Bündnissen und geht jetzt am 1. März oder demonstriert mit dem Nahverkehr zum globalen Klimastreik, weil seid jetzt auch auf den Demos gegen rechts gewesen. Hast du das Gefühl, das Klima ist so ein Thema, was jetzt auch durch Fridays for Future bei dir so abgedeckt ist, aber es gibt auch andere Themen, die dich eigentlich total noch interessieren, also andere politische Themen, wo du sagst, da würde ich mich eigentlich gerne mal engagieren und was wäre das?
Also, warum habe ich mit Klima angefangen? Erstmal zu der Frage. Ich glaube, das ist vielleicht die für junge Menschen vielleicht das nochmal das größte Bedrohungsszenario irgendwie. Wir leben ja, man ist in so eine krisenhafte Zeit reingeboren und das ist vielleicht ein Thema, das besonders ausgeklammert war über lange, lange Jahre aus der politischen Sphäre, aber eigentlich währenddessen schon die ganze Zeit weiter eskaliert ist. Und das heißt aber nicht, dass mich die anderen politischen Themen irgendwie nicht interessieren oder dass ich die weniger priorisiere, dass ich sage, das ist aber wichtiger. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, Das hängt ganz oft total eng zusammen. Also wenn wir uns anschauen, Thema Weltfrieden, wie viele Konflikte durch fossile Investitionen, durch fossile Deals befeuert werden, finanziert werden, aber auch einfach um die Ausbeutung von fossilen Ressourcen erst ausbrechen. Das ist total erschreckend. Das heißt, da hängt unglaublich viel zusammen. Und ich glaube, deshalb ergibt das total Sinn, dass man sich nicht nur für ein politisches Thema interessiert, nicht nur fürs Klima interessiert, sondern ganz im Gegenteil, das als Teil von einer großen demokratischen Herausforderung begreift.
Wenn du jetzt beschreiben müsstest, wo kommt ihr her und wo seid ihr gerade? Wie willst du das zusammenfassen? Also vielleicht von dem Beginn deines Engagements bis jetzt, eure Bewegung. Ihr habt ja auch Ziele formuliert. Wo siehst du euch? Du hast vor kurzem gesagt, glaube ich, es gibt nicht so einen richtigen Grund zu feiern, zum Jubiläum, von Fridays for Future. Aber wie willst du das inhaltlich einordnen?
Ach, es gibt keinen Grund zu feiern. Also auf der einen Seite haben wir keinen Grund zum Feiern im Sinne von unser Job ist erledigt, komm, wir gehen alle nach Hause. Aber wir haben schon einen Grund, sehr, sehr stolz darauf zu sein und nochmal Mut und Energie aus den vergangenen 5 Jahren zu schöpfen. Ich würde sagen, es ist uns gelungen, standhaft, aber nicht statisch zu bleiben, immer wieder da zu sein, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, ohne dabei irgendwie, ohne dabei blind zu werden für eine veränderte politische Situation. Das haben wir, denke ich, schon geschafft, uns immer wieder anzupassen, immer wieder neue Ideen einzubringen. Du hast das gerade schon gesagt, wir gehen jetzt mit Gewerkschaften, mit Verdi, auch Vergangenheit mit der EVG auf die Straße. Wir gehen also mit Beschäftigten, konkret mit Busfahrern, demonstrieren wir für eine sozial gerechte Verkehrswende, für sozial gerechten Klimaschutz. Und ich glaube, das sind immer wieder so Wendungen, die mir ganz, ganz, ganz viel Hoffnung in die Fähigkeit unserer Bewegung, sich doch wieder anzupassen, doch wieder neue Energie und neuen Schwung zu schöpfen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, die Luft ist bei uns alles andere als raus. Und ich bin weiterhin ganz, ganz Feuer und Flamme, mit viel Freude dabei.
Was würdet ihr euch denn auf die Fahnen schreiben, innerlich? Was habt ihr geschafft? Also ihr formuliert als Ziele, Netto Null bis 2035 zu erreichen, Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035, das Ende der Subventionen für fossile Energieträger und dann noch eine CO2-Steuer, die eigentlich bei 180 Euro pro Tonne CO2 liegen sollte. Was ist da, wo sind wir gerade dabei? Und das Klimaschutzgesetz, das sagt ihr, glaube ich, auch, das ist ein Erfolg, zu dem ihr beigetragen habt.
Ja, ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt, weil auf der einen Seite hat Fridays for Future eine Sache geschafft, die man oft unterschätzt, oder das klingt nach so wenig, aber wir haben wirklich in der politischen, in der Klimadebatte einen Quantensprung herbeigeführt. Die hat vorher nicht stattgefunden. Setzen sich dann Leute, wie damals war es ja ein wichtiger Name in der CDU, Armin Laschet, hin und sagen im WDR, ja, aus irgendeinem Grund ist das Klimathema jetzt plötzlich zu einem wichtigen Thema geworden. Also das Verständnis war überhaupt nicht da, zumindest in der Politik. Und das hat sich seitdem total verändert. Es wird über das Klima diskutiert, ob wir da sind oder nicht. Diese Debatte haben wir angestoßen und sie hat sich mittlerweile verselbstständigt. Das ist schon mal ein riesiger Erfolg für eine soziale Bewegung. Die andere Sache ist, das hat sich auch in konkreten politischen Handlungen, in Gesetzen niedergeschlagen. Du hast das Klimaschutzgesetz angesprochen. Da steht drin, wie viel darf jeder Sektor ausstoßen. Das ist sozusagen das Herzstück vom Klimaschutz. Da laufen alle Fäden zusammen. Das steht gerade massiv unter Beschuss durch die Ampelregierung. Das darf man nicht vergessen. Aber dass es das überhaupt erst gibt, das ist eine Reaktion auf unseren Protest. Da musste die GroKo damals nach unseren großen 2019er Demonstrationen ein Klimapaket, so haben sie es genannt, schnüren. Es war ein ziemlich kleines Päckchen, aber es war ein Anfang und den hätte es ohne uns niemals gegeben. Gleichzeitig nehmen wir aber auch wahr, die Diskrepanz zu dem Notwendigen, die ist immer noch gigantisch. Gerade heute ist die Neuigkeit reingekommen, dass wir 1,5 Grad in den vergangenen 12 Monaten, dass wir über dieser Grenze gelegen haben. Das heißt jetzt nicht, dass die 1,5 Grad Grenze gerissen ist, aber wir lagen erstmal temporär drüber. Die Erderwärmung ist so dramatisch gewesen wie seit 100.000 Jahren nicht mehr. Also die Klimakrise eskaliert permanent weiter und die Politik muss sich an dem messen lassen, was 1,5 Grad bedeutet, muss sich an diesem internationalen Kompromiss messen lassen, auf den sie sich schon eingelassen hat, nämlich das Pariser Klimaziel. Und davon sind wir noch weit, weit, weit entfernt. Deswegen braucht es unseren Protest auch immer noch.
Wir gehen gleich mal in die Einzelheiten zu dieser Diskrepanz. Ich würde dich nochmal gerne zu dem Klimaschutzgesetz fragen. Es gab ja die Vorgabe für Volker Wissing, ein Klimasofortprogramm auf den Weg zu bringen, weil der Gebäudesektor und der Verkehrssektor die ihre Klimaziele gerissen haben. Dann habt ihr eine Aktion daraus gemacht und habt ein Sofortprogramm für Volker Wissing vorgestellt. Unter anderem, du hast da auch gesprochen. Und ihr habt unter anderem die Entlassung von Volker Wissing gefordert. Die Bundesregierung hat das so begründet, dass sowieso eine Novellierung des Klimaschutzgesetzes geben wird, bei dem die Sektorziele nicht mehr greifen und dass somit die Sektorziele hinfällig sind. Ist das für dich eine Verachtung von einfachen Menschen? Also diese Art von Spielerei, Trickserei und wir versuchen gut auszusehen. Was war denn eure Idee bei dieser Aktion?
Genau, also erstmal gibt es ja die formale Ebene, das ist ein Rechtsbruch. Das heißt, da geht eine Regierung übrigens mit dem inoffiziellen Go vom Kanzler, geht hin und sagt, wir haben hier ein Gesetz, das ist noch durch keine demokratische Instanz legitimiert, weder durch den Bundestag noch und so weiter. So, geht hin und sagt, wir tun einfach mal so, als wäre das schon ein Gesetz, als wäre das schon längst abgestimmt und durch und handeln danach und nehmen das als Freifahrtschein, um unsere ganzen Klimaschutzambitionen runterzufahren. Das ist erstmal in dem Sinne illegal. Da muss man sich dann schon Fragen stellen. Offenbar hat es diese Regierung, hat es Volker Wissing, aber auch der Kanzler da sehr, sehr, sehr eilig gehabt, die Axt an den Klimaschutz zu legen. Und die andere Sache ist, warum haben wir dieses Sofortvermögen, also Sofortprogramm dann vorgelegt? Naja, weil es das dringend braucht. Einmal, weil es das Verkehrsministerium nicht macht, weil sie sich weigern, das zu machen, weil aber gleichzeitig der Verkehrssektor ja gerade der ist, in dem sich in den letzten Jahrzehnten die größte Lücke aufgebaut hat zwischen dem Soll und dem Ist. Das ist der Sektor, in dem am wenigsten Emissionen reduziert wurden und wo gleichzeitig jetzt gerade am meisten passieren müsste. Und deshalb haben wir da eine Reihe von konkreten Vorschlägen auch gemacht. Da war dann auch der BUND dabei, eine Anwältin und so. Da haben wir sozusagen uns professionelle Unterstützung auch geholt. Und wir blicken da auf der einen Seite auf einen Minister, der Arbeitsverweigerung betreibt, und auf einen Kanzler, der ihm Rückendeckung gibt, der sich zu seinem Schutzpatron macht. Das ist eine gefährliche Entwicklung, weil wir den Klimaschutz, eine Beschleunigung des Klimaschutzes gerade in diesem Sektor so, so, so sehr bräuchten. Und deswegen gehen wir auch am 1.3. dann nochmal gerade für eine sozial gerechte Verkehrswende auf die Straße.
Ich habe jetzt nur ganz verkürzt einmal die Forderung nach der Entlassung von Volker Wissing genannt. Ihr nennt verschiedene Lösungsansätze und das YouTube-Video zur Pressekonferenz ist online, kann man sich mal angucken. Ich würde gerne mal bei dem Verkehrssektor bleiben. Ein Argument des Verkehrsministeriums bzw. der Bundesregierung ist ja immer, also man kann mit dem Verkehrsministerium nicht so streng sein, weil das dauert da einfach länger, die Emissionen zu reduzieren. Was sagst du zu diesem Argument?
Das ergibt ehrlicherweise wenig Sinn. Also zu sagen, es dauert länger, deswegen fangen wir jetzt gar nicht erst an, ist ja erstmal in sich schon ein Widerspruch, finde ich. Abgesehen davon ist realistisch, was wir realistisch machen. Die Lösungen sind da. Es gibt genug Verkehrsökonomen, Verkehrsexperten, die gezeigt haben, dass es möglich ist, dass es machbar ist, dass wir massiv in den öffentlichen Nahverkehr investieren müssen und können, dass wir die Schiene ausbauen müssen, dass wir auch bei den Steuerinstrumenten unglaublich viel tun müssen, damit nicht weiter man auf dem Flug 0% Steuern bezahlt und auf dem Zug und aufs Auto und sozusagen auf alle anderen Verkehrsmittel belastet wird, dass es keine Kerosinsteuer gibt etc. Also die Anreize, die fossilen Subventionen im Verkehrssektor, die sind noch immer massiv, die sind gigantisch und es gäbe so einfache Lösungen, daran etwas zu machen. Offenbar ist das eine ideologische Weigerung da. Es ist 2024, hoch, das ging schnell, die Zeit rennt, dafür ist kein Platz mehr, dafür ist keine Zeit mehr.
Die Bundesregierung würde wahrscheinlich sagen, wir investieren doch jetzt Milliarden in die Schiene, Beträge, die noch nie in die Schiene investiert wurden. Es wird eine LKW-Maut geben. Entspannt euch mal.
Also, das ist tatsächlich lustig, weil ja gerade nochmal die aktuelle Haushaltsdebatte gezeigt hat, dass das Geld unglaublich knapp ist. Wir erleben wirklich eher einen Kahlschlag als eine Rekordinvestition bei der Bahn. Da waren 40, 45, will mich jetzt gerade nicht auf die exakte Zahl festnageln lassen, Milliarden an Investitionen angekündigt und zugesichert. Und durch diese Weigerung oder durch dieses dogmatische Festhalten an der Schuldenbremse landen wir jetzt bei unter 30 Milliarden. Das heißt, die Bahn hatte schon finanzielle Probleme, bevor der neue Haushalt aufgestellt wurde. Und jetzt muss man radikal nochmal priorisieren. Und das schlägt sich einfach in konkreten Projekten nieder. Also bestes Beispiel ist, glaube ich, der Gotthardtunnel. Die Schweizer Seite hat das seit Jahren eigentlich fertiggestellt. Die sind längst fertig mit ihrem Teil von dieser wichtigen Schienenstrecke. Und in Deutschland wurde dieses Projekt jetzt gerade nochmal zurückgestellt. Jetzt wird es da vermutlich, also entweder ein Baustopp oder zumindest eine erhebliche Verlangsamung dieses Projekts nochmal geben, weil das Geld nicht da ist. Also das Gegenteil ist der Fall. Und dann muss man ja sagen, der Verkehrsminister, der blockiert bei dem EU-Verbrenner aus, jetzt bei dem LKW-Verbrenner aus nochmal oder bei den entsprechenden Gesetzesprojekten da. Das heißt, das Verkehrsministerium, das steht überall, wo es um die ökologische Transformation geht, immer auf der Vollbremse. Und das ist eine radikale Fehlbesetzung. Das Gegenteil müsste der Fall sein.
Wir bleiben ja beim Thema Auto und kürzlich gab es eine Abstimmung in Paris zu SUVs in der Innenstadt. Eine Parkgebühr wurde verdreifacht, glaube ich, auf 18 Euro pro Stunde. Ein Modell für Deutschland?
Ja, also ich finde, da sind mehrere Sachen super interessant dran. Erstmal die Art, wie Anne Hidalgo in Paris das umgesetzt hat und wie sie es geschafft hat, dafür Mehrheiten zu gewinnen. Das zeigt nochmal, also das ist ja eine Volksabstimmung gewesen, das ist auch nicht die erste dieser Art. Sie hat das ja schon mal, ich glaube, bei den E-Rollern gemacht. Und das zeigt, die Mehrheiten dafür, die sind eigentlich da oder die lassen sich gewinnen. Ich glaube, das ist das erste bedeutsame Learning daraus. Ich lebe in Berlin, in einer Stadt, in der vorsichtig gesagt aktuell zumindest die Verkehrswende eher Fehlanzeige ist. Wir haben dieses Desaster mit der Friedrichstraße hier gehabt, wo ein Riesenkulturkampf ausgebrochen ist rund um die Autobefreiung von ungefähr 200 Metern Straße. Und deswegen glaube ich, kann man sehr, sehr viel daraus lernen, wie das gerade in Paris gemacht wird und wie man für ein wahnsinnig sinnvolles Projekt auch Mehrheiten gewinnen kann. Denn das steht ja fest. Die SUVs sind in Paris ein Riesenproblem. Also die Straßen sind eng und unglaublich verstopft. Und am Ende ist das eine Frage von Lebensqualität. Also über ein Drittel des öffentlichen Raums in den Städten sind mit Autos voll. Mit Autos, die den größten Teil des Tages rumstehen und nicht bewegt werden und unverhältnismäßig viel Platz zu dem eigentlichen Verkehrsaufkommen einnehmen. Und sie nehmen den Platz den anderen Verkehrsteilnehmern weg und sie verringern die Lebensqualität. Und es ist übrigens auch ein Gesundheitsproblem. Also wer an großen, vielbefahrenen Straßen wohnt, der hat statistisch eine verringerte Lebenserwartung. Also das ist eine Frage von Lebensqualität, es ist eine medizinische, eine gesundheitliche Frage und es ist am Ende natürlich auch eine ökologische Frage, wie wir es hinbekommen, dass wir unsere Städte dekarbonisieren können. Da ist der Verkehrssektor ein Schlüssel. Also ich würde sagen, Paris auf jeden Fall da auf dem richtigeren Weg als Berlin.
Spannend ist ja auch an dieser Entscheidung, dass Paris nur 6% der Leute abgestimmt haben und es gab eine Entscheidung, glaube ich, ich weiß nicht, will mich jetzt auch nicht festlegen, aber 52 zu 48, also sehr knappe Entscheidung. Und wird trotzdem gemacht jetzt, es wird eingeführt. Es gab in Berlin den Klimaentscheid, gab es auch eine Mehrheit, aber es wurde das Quorum nicht erreicht. Dadurch, oder gab es da keine weitreichenden Klimaentscheidungen für die nächsten Jahre. Meine Frage, läuft etwas falsch in Deutschland oder woran oder deutest du auch diese 6% in Paris, die da nur hingegangen sind zur Wahl, als, sag ich mal, Gleichgültigkeit? Es hätten ja jetzt auch die ganzen SUV-Fahrer hingehen können und dagegen stimmen können und da hätte man vielleicht keine Mehrheit bekommen, als eine Art von Gleichgültigkeit und zu sagen, ach, also ja, ist okay auch. Also ist okay, ich bin jetzt nicht dafür, aber eigentlich ist es vielleicht sogar gerecht, wenn wir auch die Reicheren auch ein bisschen mehr zahlen müssen. Oder wie deutet ihr die geringe Teilnehmer.
Ich habe jetzt nicht die super zündende Interpretation, woran es jetzt gelegen hat, dass dann doch so wenig Menschen da offenbar abgestimmt haben. Ich glaube, was es auf jeden Fall vielleicht nochmal ein Unterschied ist, dass es keine große Gegenmobilisierung gegeben hat. Das ist also, ich glaube, das ist schon so eine Sache, die man auch in der Berichterstattung in Paris die Tage davor festgestellt hat, dass es wirklich auf der Straße also mal ein bisschen schwierig ist, Menschen zu finden, die dagegen sind, die sich wirklich, die das total ungerecht finden, dass super große Autos, die ja auch deshalb ein Verkehrsrisiko sind, weil sie einfach in einer Unfallsituation das Risiko, wenn ich jetzt angefahren werde von einem SUV, dass ich schwer verletzt bin, ist einfach größer als bei einem kleinen Wagen, bei einem kleineren Auto. Also da Menschen zu finden, die das total ungerecht finden, das war, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Und es hat offenbar keinen Aufschrei dagegen gegeben, sondern eine Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben, die das gut fanden. Und in Berlin war diese Mehrheit ja auch da. Ne, auch das ist ja, auch das hat man ja festgestellt, aber, das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied, es wurde von der Politik aktiv torpediert. Also die damalige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich das gut überlegt und diese Volksabstimmung im Unterschied zu der, mit der sie ja selber ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hat, nämlich Deutsche Wohnen enteignen, die parallel zu einer Wahl stattgefunden hat, hat sie das getrennt. Das heißt, die Menschen haben nicht am gleichen Tag, an dem es ohnehin, ich glaube, das war damals die Bundestagswahl, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, nicht am gleichen Tag auch noch das Kreuzchen zu setzen für oder gegen Berlin klimaneutral 2030. Das hat man absichtlich auseinandergelegt und ich glaube, das ist schon eine Art, wie man solche ambitionierteren Klimapläne ja torpedieren und blockieren und ausbremsen kann.
Zum Thema Verkehr gehören auch nicht nur die großen Autos. Zu einer autofreien Innenstadt möchte ich mal mit dir kommen, beziehungsweise auch verkehrsberuhigten Zonen. Es gibt ja jetzt Experimente auch mit verkehrsberuhigten Vierteln, zum Beispiel in Barcelona, wo ein ganzes Viertel verkehrsberuhigt wurde. Und es gibt auch in Leipzig gerade eine Straße, die beruhigt wurde. Und ich finde es ganz spannend, das mal zu beobachten, gerade weil in Barcelona es viel Kritik an der Kommunikation gab. Und in Barcelona vor allem auch geschäftstreibend oder große Marken sich beschwert haben, dass mit ihnen nicht geredet wurde und auch sie Angst hatten vor Einbußen, weil dann Autos nicht mehr in die Straßen fahren können. Und es hat sich das Gegenteil herausgestellt. Das heißt, also sie haben sogar noch ihren Umsatz gesteigert und beschweren sich mittlerweile auch gar nicht mehr. Ist das auch ein Problem von euch, dass ihr noch nicht zeigen könnt, dass eure Ideen so gut sind? Also dass es gerade halt einfach so ist, wie es ist. Und ihr diese Erfahrung, wie ist denn so ein verkehrsberuhigtes Viertel, noch gar nicht vorweisen können und dass euch einfach viel einfacher fallen würde, wenn es einfach viele gute Beispiele schon gäbe?
Ja und nein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite, glaube ich, unterschätzen wir einfach total oft, wie viele Menschen eigentlich davon überzeugt sind oder sich das gut vorstellen können. Das ist ja, sind ja Sachen, die mittlerweile auch messbar sind. Also bei der Zustimmung zur zum Windkraftausbau hat man das nochmal schön in der Studie gemessen, dass wir alle irgendwie glauben, ja, wir sind für die Windkraftanlagen, aber mein Nachbar, der ist dagegen. Und die anderen Nachbarn, die bestimmt auch. Und dadurch haben wir manchmal eine gefühlte Mehrheit oder eine gefühlte Zustimmung, die viel geringer ist als die tatsächliche. Und das steht uns, die wir verkehrsberuhigte Innenstädte wollen, die wir eine sozial-ökologische Transformation wollen, glaube ich, ganz oft im Weg. Also im Kern, manchmal stehen wir uns selber ein bisschen im Weg. Die andere Sache ist, wir brauchen die Best-Practice-Beispiele. Wir brauchen die Beispiele, wo losgelegt wird. Du hast jetzt gerade Leipzig, Barcelona genannt. Auch in der Nähe, also überhaupt in Hannover passiert gerade unglaublich viel. Und da muss man, ich glaube, da muss man auch vielleicht das auf die Menschen zugehen und durchaus das persönliche Gespräch nicht scheuen. Also das ist auch, glaube ich, nochmal ein direkter Handlungsauftrag an die Politik, sich zu trauen, sowas zu machen. Aber gleichzeitig dann auch nicht sowas zu diktieren, sondern wirklich für Verständnis zu werben, viel zu erklären, viel auf die Menschen zuzugehen, viel wirklich ganz im Konkreten für Verständnis zu werben, um dagegen vorzugehen, dass gerade auch rechte Kräfte, und das ist ja was wir immer wieder erleben, sich sich das als Stallvorlage nehmen, um so eine Chaoserzählung zu fahren, dass irgend so eine Niedergangsgeschichte zu spinnen, dass man uns irgendwie die Straßen, die Städte wegnehmen will. Ich glaube, sich dagegen zu rüsten, dafür zu sorgen, dass diese rechte Chaoserzählung nicht verfängt, sondern wirklich die konkreten Vorteile, den Gewinn an Lebensqualität aufzuzeigen, das ist total wichtig. Und da hast du ja so einen super Punkt gerade schon angesprochen. Die Geschäfte haben davon profitiert. Das heißt, wir reden die ganze Zeit von einem Problem mit sterbenden Innenstädten, dass die Geschäfte weggehen, dass wir plötzlich irgendwie shoppen gehen wollen und es sind einfach keine Geschäfte mehr da. Natürlich profitiert die Innenstadt, profitieren die Geschäftsstandorte davon, wenn das keine Durchgangsstraßen mehr sind, auf denen man eigentlich überhaupt keine Lust hat, sich aufzuhalten, sondern wieder angenehme Orte, die dazu einladen, mal ein bisschen bummeln zu gehen, ein bisschen Schaufenster zu gucken und vielleicht auch noch die eine oder andere Sache zu kaufen. Das heißt, die Vorteile, die sind da, aber ja, wir brauchen die guten Beispiele.
Vielleicht zwei Punkte nochmal dazu, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Also in Leipzig war, glaube ich, die Kritik auch ein bisschen, ihr habt uns nicht vorher gefragt, ne? Also mein Kunde konnte vorher bis vor meine Haustür fahren und bis vor den Eingang fahren und jetzt muss der 100 Meter laufen und weiß gar nicht, ob er das machen wird. Dass vielleicht auf beiden Seiten so eine Art, eine Angst ist, den anderen einzubinden, weil man denkt, was weiß ich, die Aktivisten, die eine verkehrsberuhigte Zone wollen, sagen, der wird es sowieso nicht wollen, wir müssen das gegen den Widerstand machen, weil wenn der jetzt seine Meinung dazu sagt, dann wird er auf jeden Fall dagegen klagen und es wird nicht funktionieren. Andersrum genauso, dass von den Anwohnern oft ja vielleicht die Haltung so ein bisschen ist, oh, die wollen mir alles wegnehmen, also die wollen alles, was ich habe, mir wegnehmen und wollen sowieso am liebsten nur noch grün im Wald und Wiese und ich darf nichts mehr eigentlich und ich soll nicht mitbestimmen. Erlebst du das in Gesprächen?
Ja, also ich finde das ein super Punkt, weil genau das ist vielleicht das, was ich gerade gemeint habe, mit die geführte Zustimmung ist viel geringer als die tatsächliche. Vielleicht kommt diese Scheu, die anderen einzubinden oder vielleicht auch die Konfrontationsscheu daher, dass wir ganz oft unterschätzen, wie zustimmungsfähig eigentlich gute politische Projekte sind. Und ich glaube, die Legitimität, ja, die geht wirklich durch die Decke, wenn man sowas nochmal demokratisch macht. Da teile ich diese Kritik schon. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man die Menschen einbindet. Das muss nicht immer mit einer großen Volksabstimmung von einer ganzen Stadt für jetzt eine einzelne Straße sein oder so. Aber einbinden ist sowohl das legitimste Mittel, als auch, ich glaube, das Effizienteste im Endeffekt, wenn man sicher gehen will, dass alle Beteiligten berücksichtigt werden und dass sie, dass das Verständnis da ist.
Jetzt ist ein Auto, ganz egal, ob Verbrenner oder Elektroauto, sag ich mal, eine teure Anschaffung. Vielleicht gerade für jemanden, der nicht viel Geld hat, sind 10.000 bis 30.000 Euro sehr, sehr viel Geld. Und ich könnte mir vorstellen, jemand, der sich ein Auto kauft oder wenn ich mir einen Gegenstand kaufe, kann ja auch was anderes sein. Ich kaufe mir ein Klavier für 10.000 Euro und jemand sagt mir, du darfst es aber nur einmal im Monat spielen oder du musst immer in eine andere Wohnung gehen, um das spielen zu dürfen, dass man sich da vor den Kopf gestoßen fühlt, weil es einfach eine große Investition ist, unabhängig davon, ob ein Außenstehender das gut findet oder nicht. Ist das ein Argument, was vielleicht auch zwischen denen steht und auch vielleicht so unsagbar ist oft, weil es auch eine Art natürlich von, klar, man findet das irgendwie gut, dass es auch weniger Verkehr geben soll, aber gleichzeitig denkt man so, boah, da habe ich jetzt 5 Jahre für gespart und da brauche ich jetzt nicht irgendwie einen 20-Jährigen, der mir sagt, wann und wie ich das benutzen soll.
Grundsätzlich ist dieses Problem, also grundsätzlich kann man von Menschen nicht verlangen, dass sie was kaufen, was sie sich nicht leisten können und nicht von ihnen die Transformation auf eine Weise abverlangen, wie sie sich das objektiv nicht leisten können. Das ist doch vollkommen klar. Und wenn wir von einer sozial-ökologischen Transformation sprechen, dann tun wir das, weil es immer die Ausgleichsprojekte braucht, weil immer sichergestellt sein muss, dass am Ende ein Gerechtigkeitsgewinn steht und das Potenzial ist ja da dafür und kein Gerechtigkeitsverlust. Ich glaube, bei der konkreten Autofrage haben wir sowieso ein Riesenproblem damit, dass Elektroautos einfach vor allem in den großen, in den hohen, in den Hochpreissegmenten da sind. Das heißt, das sind oft unglaublich unerschwingliche Produkte. Hier in der Nähe bei mir ist die Tesla-Fabrik. Die Autos, die da vom Band rollen, die kann sich eben genau nicht die Person vielleicht im mittleren Angestelltentum oder so leisten, die 5 Jahre darauf gespart hat oder so. Da sozusagen bester Autokredit hin oder her. Das heißt, da haben wir erstmal ein Problem. Und dann ist natürlich sowieso die Frage, wo ergeben eigentlich Elektroautos in der Zukunft Sinn? Und zumindest, glaube ich, ist die Politik da auch gerade gefragt, so ehrlich zu sein, mal auszusprechen, wo werden in der Zukunft die Autos gebraucht? Wo sind sie effiziente Transportmittel? Weil eins ist doch klar, an sich ist ein Auto erstmal ein ganz großer Stahlkasten, in dem durchschnittlich, ich glaube, ein bisschen über 1,5 Personen pro Auto durchschnittlich drin sitzen. Also wenn man eine ineffiziente Transportmethode sucht, dann ist man mit dem Auto schon mal auf einem ganz guten Weg. Ist relativ wahrscheinlich, dass man dann guten Kandidaten hat. Das heißt, die Effizienz spricht schon mal nicht dafür, aber gleichzeitig, also sozusagen in den Städten, ist es langfristig, glaube ich, klar, dass wir einen massiven Ausbau des ÖPNVs brauchen, dass wir perspektivisch kostenlosen ÖPNV brauchen, dass Mobilität ein Grundrecht sein muss, und da spielen Autos nicht eine wirklich zentrale Rolle. Aber auf dem Land ist es nochmal eine andere Situation, weil die Abhängigkeit eine ganz andere ist. Und da hilft es nichts, den Leuten zu sagen, das Auto ist aber böse, wenn sie darauf angewiesen sind. Da setzen wir an einem ganz anderen Punkt nochmal an. Da geht es darum, dass der erste Bus fährt, dass der zweite Bus fährt, dass die Beschäftigten da sind, die diesen Bus fahren, dass die Potenziale gehoben werden, relativ schnell, eben über Buslinien, über Ruftaxisysteme. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Lösungen, die auch schon teilweise zur Anwendung kommen, aber eben noch nicht großflächig genug, dass diese Potenziale gehoben werden. Das heißt, dass die Alternativen geschaffen werden. Und in dem Maße, in dem das passiert, können wir auch die Abhängigkeit vom Auto reduzieren. Aber da gebe ich dir recht, es ist keine gute Idee, erstmal mit der Radikalforderung in den Raum zu gehen und durch die Lande zu ziehen und zu sagen, wir verbieten euch alle das Auto, was ja auch Unsinn ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, man sollte nicht vielleicht gleich mit der Maximalforderung in den Ring steigen, um eine Verständigung oder auch Leute hinter sich zu bringen. Was ist eure Idee von einem Klimageld? Und gleichzeitig fordert ihr ja auch die CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne. Was wären deine Wünsche bezüglich Klimageld und CO2-Steuer?
Also nochmal zu diesem Maximalforderungspunkt, ich glaube, das so meinte ich das gar nicht, sondern ich glaube, das ist so ein Kulturkampf.
Ja, voll. Oder es wird einer daraus gemacht auch.
Ja, genau, es wird auch daraus gemacht, aber das muss man ja eben, das muss man sich ja bewusst sein. Und am Ende ist das eine Forderung, die A, B und C nochmal als Bedingungen hat. Und wenn diese Bedingungen nicht, oder sozusagen, die funktioniert in einem Paket, und das ist ja ganz oft so. Und da muss man das Paket fordern und nicht die einzelne Maßnahme. Und das geht auch genauso bei dem Klimageld und dem CO2-Preis. Dass es den CO2-Preis überhaupt gibt, das ist auch ehrlicherweise ein maßgeblicher Erfolg von jahrelanger Mobilisierung von uns. Wir haben das immer gefordert. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass der auch sich orientiert an den realen Folgekosten, am realen Schaden, der verursacht wird durch den CO2-Ausstoß. Aber gleichzeitig muss man der Realität in die Augen sehen, dass 70% der globalen Emissionen von den 100 größten Konzernen verursacht werden. Wir brauchen also, und dafür gibt es eine ganz, ganz riesige Mehrheit in der Gesellschaft, ein Verursacherprinzip. Wir müssen dafür sorgen, dass die großen Verursacher der Klimakrise zur Kasse gebeten werden, und zwar zuerst. Und das bedeutet, dass die Industrie, die großen Unternehmen, auch die Superreichen, aber das steht jetzt hier an dieser Stelle vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, letzteres, dass bei denen der CO2-Preis in erster Linie ankommt und dass nicht die breite Masse der Bevölkerung den zahlt. Und dafür ist das Klimageld eben da. Wenn die Industrie einen CO2-Preis zahlt, dann muss dieses Geld zurückgegeben werden an die Menschen. Und das ist eine echte Umverteilungsmaßnahme. Wie funktioniert das? Dieses Klimageld wird pro Kopf verteilt. Alle kriegen gleich viel aus den Einnahmen des CO2-Preises. Wer unglaublich viel ausstößt und dementsprechend auch unglaublich viel CO2-Preis zahlt, der zahlt drauf unterm Strich. Wer weniger ausstößt, und das trifft ja statistisch vor allen Dingen auf Menschen auch mit weniger Geld zu, die sich einfach durch ihren Lebensstil viel, viel weniger Ausstoß leisten, der kriegt mehr Geld, als er ausgestoßen hat. Und das ist die Idee von dem Klimageld und dafür machen wir uns stark. Und das ist ehrlicherweise, das ist ja der Aufschlag für eine sozial-ökologische Agenda, aber es ist ja noch längst nicht das Ziel, es ist ja noch längst nicht, wo wir hinwollen. Das ist eigentlich eine Minimalforderung, die ein großes Potenzial hat. Das ist eine Forderung, die steht im Koalitionsvertrag. Das ist in jedem Wahlprogramm der drei Koalitionsparteien drin. Es wurde uns versprochen und seit über 2 Jahren treten wir da auf peinlichste Weise auf der Stelle. Heißt also, der Finanzminister Lindner versteckt sich dahinter irgendwelchen administrativen Hürden. Da heißt es ja, irgendwie findet er die Steuernummer zu der Kontonummer nicht von den Menschen. Deswegen können wir das leider, leider jetzt nicht auszahlen. Das ist ja aber im Kern ideologische Blockadehaltung. Und da setzt sich Fridays for Future genauso ein wie der Paritätische Wohlfahrtsverband, wie ganz, ganz viele gesellschaftliche Akteure. Dieses Klimageld muss endlich kommen.
Wie hoch müsste denn der CO2-Preis eurer Meinung nach sein momentan?
Ich glaube, das Zentralste ist, dass der CO2-Preis dann erst richtig steigen kann auf die Warenkosten, die der Ausstoß verursacht, wenn das Klimageld da ist. Das heißt, erstmal brauchen wir diesen Rahmen, der dafür, dass die soziale Belastung so verteilt wird, dass es am Ende unseren sozialen Zusammenhalt begünstigt, dass die Menschen merken, okay, ich krieg von der Transformation was zurück, die Transformation, die lohnt sich für mich. Dann kann man den CO2-Preis richtig hochschrauben. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das Instrument schon funktioniert, aber viel zu zaghaft angewendet wird. Und der genaue Preis, der muss dann entstehen.
Ist letztes Jahr ja auch, Habeck windet sich da noch drum und kann da auch nicht zusagen. Ne?
Ich fand das total spannend, weil er jetzt genau andersrum erklärt. Er meinte, irgendwie der CO2-Preis ist noch nicht hoch genug für das Klimageld. Und das fand ich total widersinnig, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass die Belastung nicht erst untragbar sein muss und dann denken wir mal über Ausgleichsmaßnahmen nach, sondern wir bauen erstmal ein solides Fundament und dann errichten wir darauf unser Gebäude.
Ja, voll.
Aber gut, das nur als Randnotiz.
Vielleicht letzter Kommentar zu den autofreien Innenstädten beziehungsweise Thema Auto. Also zu der Abstimmung in Frankreich habe ich gemischtes Feedback in den Zeitungen gelesen. Also es gab durchaus zustimmende Artikel, durchaus gleich auch so vielleicht ein bisschen reflexartig gleich, nein, das geht in Deutschland nicht. Bin gespannt mal, wie das weitergeht.
Ich glaube, es geht in Deutschland schon. Und ich glaube auch, das Auto ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so eine heilige Kuh, wie wir das uns manchmal vorstellen. Also wir haben mittlerweile eine Mehrheit fürs Tempolimit. Wenn man mal an diese ganzen Diskussionen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten geführt haben, erinnert, was war das für ein Aufriss, als plötzlich Sicherheitsgurte angeschafft werden sollten in den Autos? Mittlerweile eine absolute Selbstverständlichkeit. Und ich würde sagen, auch unsere Klimaproteste, die große Mobilisierung, dieses Bewusstsein, was mittlerweile da ist, hat dafür gesorgt, dass das Unvorstellbare mittlerweile in Deutschland eigentlich schon längst da ist, nämlich dass die Menschen sich ein Tempolimit vorstellen können. Also ich glaube, auch diese heilige Kuh ist wesentlich weniger heilig, als wir uns die manchmal vorstellen. Und der Bewusstseinswandel ist da, davon bin ich fest überzeugt, also so nehme ich das zumindest wahr, schon längst ins Rollen geraten.
Zum Thema Städte gehört auf jeden Fall das Thema im großen Ganzen Stadtentwicklung, also aber dazu gehören nicht nur Autos. Und es gibt Konzepte, die nennen sich auch gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung oder Entwicklung zur gemeinwohlorientierten Stadt. In Leipzig gibt es seit 2020 die Leipziger Charta. Da geht es auch unter anderem um Beteiligung, aber auch für wen ist die Stadt eigentlich? Was ist denn, wenn jetzt Städte geplant werden in den nächsten Jahren, für Fridays for Future wichtig, worauf geachtet wird, jetzt auch außerhalb von Autos? Darüber haben wir gesprochen. Ich glaube, das ist eine große Sache. Aber was sind noch Aspekte, die wirklich wichtig sind bei nachhaltiger Stadtentwicklung für euch?
Also diese Leipziger Charta, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja auch so ein bisschen eine Anlehnung an die Charta von Athen in den 1930ern. Und die Idee ist aufzunehmen oder eigentlich eine, vielleicht nenne ich das mal Gegenerzählung, zu schaffen zu der Art, wie unsere Städte heute gebaut sind. Die sind nämlich gebaut auf der Vorstellung, wir modernisieren das Ganze. Wir trennen die Funktionen, wir bauen große Verkehrsachsen da rein, auf denen ganz, ganz viele Autos, auf ganz, ganz vielen Spuren dieses One-More-Lane-Prinzip, ne? Einfach, wenn es Stau gibt, dann bauen wir eben noch eine Spur daneben, dann wird es schon passen. Das heißt, also überall große Durchgangsachsen durch historische Zentren gebaut wurden. Und die Leipziger Charta oder die Art, wie jetzt Fridays for Future eigentlich, wie wir uns die Stadt von morgen, die moderne Stadt vorstellen und wie wir sie auch von der Politik einfordern, ist im Kern, dass sie den Fokus auf das Lebenswerte legt. Und das ist nicht irgendwie so dahingesagt, sondern das bedeutet, dass grüne Lungen, grüne Flächen, Aufenthaltsräume geschaffen und genutzt werden, dass das fängt natürlich bei so kleinen Kleinigkeiten an wie Fassadenbegrünung oder so, die vielleicht die Stadt ein bisschen abkühlen und geht weiter über Parks und sozusagen gerne auch so Kombinationen aus Kultur und Grün. Das ist ja auch was, wenn man in die Berliner Clubkultur schaut, die jetzt bedroht ist durch den Weiterbau der A100. Auch das ist total absurd. Berlin verbindet man mit so viel und vor allen Dingen auch mit dieser quirligen Kulturszene. Der Berliner Politik fällt gerade nichts Besseres ein, als das abzureißen. Also es sollen Clubs abgerissen werden, um da eine Autobahn durchzubauen, ein Projekt aus den 1960ern. Also das sind, glaube ich, alles Dinge, denen es um Lebensqualität geht, die aber gleichzeitig einen enormen ökologischen Wert haben. Also von dem Prinzip Schwammstadt bis hin zu, wir können die Temperatur in den Innenstädten reduzieren, wenn wir sie begrünen. Dann geht es darum, das Verkehrsaufkommen von Autos vom Individualverkehr zu reduzieren und natürlich massiv umzusteigen auf den ÖPNV. Das haben wir ja gerade alles im Prinzip schon beschlossen, schön wär's, besprochen. Also da gibt es unglaublich viele Hebel und das große Ziel, unter dem die stehen, das ist wirklich die Lebensqualität zu verbessern.
Jetzt ist, sag ich mal, Fassadenbegrünung, gibt es gerade in Leipzig ein aktuelles Beispiel, dass das Gewandhaus begrünt werden soll und Solaranlagen draufgestellt werden sollen. Aus dem Geld von Fördermitteln für Grünfassaden oder Fassadenbegrünung, die nicht abgerufen wurden. Wie kriegen wir diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit kleiner? Es gibt ein neues Klimaziel, jetzt wieder 2040 wird ein neues Klimaziel ausgerufen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man irgendwie merkt, wir kommen nicht so richtig voran, kommt ein neues Klimaziel, was extremer ist. Und alle haben ja das Gefühl, es läuft einigermaßen gut. Was läuft denn gerade bei so Fördergeldern und im Kleinen noch falsch?
Das ist ein total wichtiger Punkt, ne? Der Punkt der Energiewende. Auch in den Städten ist vielleicht eine Sache, die ich meiner Liste gerade noch hätte hinzufügen sollen, dass es in der Stadt unglaublich viel Potenzial für Erneuerbare auch gibt, das überhaupt nicht gehoben wird. Und teilweise funktioniert das schon erstaunlich oder sind die Angebote schon, sag ich mal, erstaunlich attraktiv. Also Balkonkraftwerke sind eigentlich schon verhältnismäßig erschwinglich. Und dann erleben wir aber gleichzeitig, dass auf einer ganz großen Ebene noch immer so viele Bremsen da sind. Also dass der Energiewende noch immer aktiv Steine in den Weg gelegt werden oder dass irgendwelche Autoritäten, gerade in Süddeutschland, insbesondere natürlich in Bayern, sich ganz verrückte Gesetze ausdenken, wie die 10H-Regel oder so, um irgendwie den Ausbau der Erneuerbaren zu stoppen. Und dass wir gleichzeitig gerade ernsthaft darüber diskutieren, ob wir aus dem dem Klimatransformationsvermögen, ob wir daraus neue Gaskraftwerke im Jahr 2024 finanzieren wollen, und zwar in zig Milliardenhöhe. Das ist ein ernsthafter Plan, der gerade debattiert wird, mit dem Argument, ja, wir brauchen irgendwie eine Brückentechnologie. Das heißt, da verdiskutiert man sich politisch noch immer in totalen Parallelrealitäten und vergisst darüber, einfach mal ehrliche Anreize, und vielleicht würde es auch einfach nur reichen, die Bremsen erstmal aus dem Weg zu nehmen, um den Menschen zu ermöglichen, dass sie sich die kleinen Lösungen der Energiewende selber anschaffen. Das darf man nicht unterschätzen. Also die Energiewende, die Stärke davon ist ja durchaus auch, dass sie nicht so zentral passiert, nur wie das Energiesystem der Vergangenheit mit so ein paar Kohlekraftwerken, die ganz zentral Strom produzieren, sondern die Stärke ist ja gerade, dass wir das lokal machen können, dass wir es vor Ort machen können, dass die Menschen auch vor Ort profitieren können. Das ist, glaube ich, da muss die Politik endlich dafür sorgen, dass es nicht aktiv verhindert wird, sondern in Zukunft massiv gefördert wird, dass Menschen da selber Hand anlegen. Das heißt nicht, dass sie ihre eigenen Aufgaben nicht wahrnimmt und ihre eigenen Hausaufgaben nicht macht bei der Energiewende, sondern dass sie auch daneben die Menschen ermutigt und befähigt, bei der Energiewende mitzumachen.
Letzter Punkt, bevor ich zum Thema Landwirtschaft komme, ich würde gerne bei dem Thema Stadt nochmal auf Stadtentwicklung zum Thema aufs Thema Luft kommen, weil es gibt ein Recht auf saubere Luft im Großen, aber im Kleinen, also erlebe ich, wenn ich Fahrrad fahre, dass ich in einer kleinen Spur neben großen Autos fahre und ständig ihre Abgase einatme. Gleichzeitig sitzt der Autofahrer neben mir, atme nichts ein und auf Dauer habe ich das Gefühl, wenn ich die ganze Zeit in der Stadt Fahrrad fahre, habe ich dadurch ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko als jemand, der Auto fährt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr ungerecht. Ja, erlebst du auch Bürger, die über sowas nachdenken?
Das Fazit bei diesen ganzen Sachen ist immer, ein klimaneutrales oder ein wirklich so klimafreundliches Leben in einer Gesellschaft oder in einem politischen System, das grundsätzlich klimaschädlich funktioniert, das fossil funktioniert, ist nicht wirklich möglich. Das heißt, die persönliche Ebene, die darf nicht in den Hintergrund geraten, die am Ende sind wir auf alle Menschen in unserem Land angewiesen, die irgendwie mittragen, die mitmachen bei der Transformation. Aber die ganz, ganz großen Hebel, die liegen in der Hand der Politik. Die liegen im Bundestag, im Kanzleramt, im Bundesrat etc. und in den Landesparlamenten. Und da müssen sie umgelegt werden. Und jeder, der das so wahrnimmt und alle, die sich gerade Sorgen machen angesichts von Hitzewellen, von Flutkatastrophen, die überall sich gerade so geradezu überschlagen, die sind herzlich eingeladen, da anzusetzen und dafür zu sorgen, mit uns, das ist ja letztendlich das Grundselbstverständnis von Fridays for Future, dass wir die Politik auf ihre Verantwortung verweisen, weil sie die zentralsten Hebel in der Hand hat.
Jetzt gab es vor kurzem oder gibt es immer noch Bauerndemos. Landwirtschaft, ein Thema, das auch euch wichtig ist. Wie steht ihr denn zu den Bauernprotesten beziehungsweise zu den Forderungen der Bauern und was sind eure Forderungen? Du hast eben das Verursacherprinzip schon im anderen Kontext erwähnt. Das spielt da auch eine Rolle, aber wie steht ihr dazu?
Also grundsätzlich haben wir auf der einen Seite selber mit Bauern, sind wir auch auf die Straße gegangen und haben uns grundsätzlich solidarisch mit all den Bauern erklärt, die für ein gerechteres Agrarsystem, für eines, das sie weniger, das sie weniger zerreibt zwischen Handel und Agrarindustrie eigentlich und die sich gleichzeitig klar abgegrenzt haben von der Vereinnahmung von Rechts. Mit denen sind wir auf der Straße gewesen, mit denen sind wir solidarisch und prinzipiell ist das Anliegen, glaube ich, sehr, sehr verständlich und sehr nachvollziehbar. Das Problem in der Landwirtschaft ist jahrzehntelang gewachsen und massiv. Es gibt eine enorme Abhängigkeit von staatlichen Subventionen, von Subventionen, die oft total fehlgeleitet sind. Das heißt, diese berühmten Flächensubventionen, die also große Betriebe honorieren und kleineren oder auch ökologisch wirtschaftenden Steine in den Weg räumen. Das heißt, da sind auch nochmal politisch die Weichenstellungen ganz oft in die falsche Richtung gestellt oder die Praktiken, die eigentlich gefördert werden, sind welche, die überhaupt nicht unserer gesellschaftlichen Erwartung entsprechen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man auf der einen Seite nicht von den Bäuerinnen und Bauern verlangt, dass sie super gesunde, ökologische, tolle Produkte produzieren und auf der anderen Seite ihnen ein regulatorisches Werk oder sozusagen Gesetze hinlegt, die das genaue Gegenteil von ihnen verlangen. Das heißt, es geht darum, dass die Diskrepanz da abgebaut wird und dass wir die landwirtschaftliche Transformation auch angehen und zwar wirklich ambitioniert, weil das ist viel, viel zu lange schon liegen geblieben. Und wenn man so ein bisschen verfolgt, wie die Proteste gerade aussehen, also sie sind ja in Deutschland losgegangen, weil es total spontane Kürzungen in der Bundesregierung gegeben hat. Eben nochmal, weil man total versteift an der Schuldenbremse festhält. Aber letztendlich sind ganz viele Bauern in ganz Europa auf die Straße gegangen. Und auch welche, die von diesem ursprünglichen Auslöser gar nicht betroffen sind. Das zeigt also nochmal, das Problem liegt viel tiefer. Es geht wirklich nicht um die einzelne Subvention, der einzelne Cent auf dem Liter Diesel oder so, sondern es geht um ein ganz grundsätzliches Problem auf der einen Seite der Wertschätzung, glaube ich, für Bäuerinnen und Bauern und auf der anderen Seite dafür, dass ja die falschen, die umweltzerstörerischen, die intensiven landwirtschaftlichen Praktiken am meisten honoriert werden. Und da sind auch teilweise die Vertretungen der Bäuerinnen und Bauern, also der Bauernverband zum Beispiel, nicht unbedingt die würdigsten Vertreter, weil sie gerne das Bild zeichnen, sie repräsentieren irgendwie den Bauern, aber in Wirklichkeit stehen sie für eine ganz besondere oder eine ganz spezifische Kategorie unter den Bauern, nämlich vor allen Dingen die größten Betriebe. Und das führt dazu, dass diese ja doch ziemlich mächtige Lobby ganz kräftig eine enorme Pluralität an Bäuerinnen und Bauern unterminiert, die überhaupt nicht so wirtschaften und die vielleicht auch gar nicht immer ein Interesse daran haben, an den Forderungen jetzt konkret vom Bauernverband.
Jetzt haben Bauern ja, stehen unter einem Riesendruck durch Zuliefer, durch große Player, die Preise diktieren können. Ist eine Tierschutzabgabe in der Diskussion und in der Bevölkerung zeigt sich, es gibt eine Mehrheit, aber die Mehrheit gäbe es eigentlich nur dann, wenn man auch das Gefühl hätte, das Geld kommt bei den Bauern an, nicht woanders. Und das kann man scheinbar nicht garantieren. Ist das eine gute Sache? Und zweitens, ein Problem ist in der Landwirtschaft ja auch die, dass es, sag ich mal, verschiedene verschiedene Etappen gibt, wo auch ganz viele mitverdienen an dem Produkt, das der Bauer hergestellt oder auf dem Bauernhof entstanden ist. Müsstet ihr euch nicht eigentlich auch viel mehr für also solidarische Landwirtschaften und so etwas einsetzen?
Also es gibt bei Fridays for Future Bauern, mit denen ich auch im Austausch war, und es gibt, ja, die sind auch teilweise organisiert, also sozusagen wir haben eine eigene Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Wir sind sehr eng vernetzt mit den mit vielen auch bäuerlichen Initiativen, also der ABL, der jungen ABL auch, also Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das ist auch nochmal so ein im Prinzip ein Bauernverband, aber ein anders orientierter. Aber ich glaube ja, in der Tat, die Situation ist gerade die, dass wir mit der Inflation, mit der Energiekrise Milliardengewinne erlebt haben im Lebensmittelhandel, teilweise es war von Gierflation die Rede, ne? Also niemand weiß genau, woher kommen jetzt die aktuellen Preise im Regal. Ist das noch Inflation oder ist das schon Lidl oder Aldi oder die großen Discounterketten, die kräftig einstreichen die Gewinne und die sich die Lage und auch oft natürlich die die soziale Situation von vielen Menschen im Land zunutze machen und die Preise ordentlich anziehen. Und Verlierer sind am Ende die mit den geringsten Einkommen und natürlich die Bäuerinnen und Bauern. Das ist eine ziemlich untragbare Situation. Das ist unglaublich ungerecht. Und an diesem Machtverhältnis muss auch strukturell etwas passieren, damit die Landwirtschaft, damit es da in die richtige Richtung geht. Ja. Das heißt also einmal ist das ein Punkt, dann ist der zweite Punkt, und ich glaube, der ist nicht weniger wichtig, natürlich der, dass auch heute schon eigentlich in der Landwirtschaft viele, viele Lösungen da sind. Viele Bäuerinnen und Bauern das auch selber in die Hand nehmen, da loslegen. Es gibt die ökologischen Betriebe, die sind auch oft rentabel, die funktionieren gut. Das kann auch trotz dieser widrigen Regulierung kann das schon laufen. Aber wir erleben jetzt gerade noch mal bei diesem europäischen Klimaziel, bei der gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene, dass die ökologischen Normen noch mal abgeschwächt wurden, jetzt auch durch diese Bauernproteste. Das heißt, ich habe das Gefühl, die Politik legt sich wieder dieses große Unbehagen, dieses Aufbegehren auch in der Landwirtschaft, legt sich das auf die ungünstigste Weise aus und hört nur das, was sie eigentlich hören will. Oder auch die große Agrarlobby hört nur das, was sie hören will. Nämlich sie hört, okay, wir machen alles weiter, bloß keine neuen Belastungen, wir machen alles weiter wie vorher. Eigentlich ist aber der Hilferuf ein ganz anderer, nämlich der nach einer wirklich ambitionierten und strukturellen Transformation. Und die droht gerade auszubleiben, weil man wieder sich für die kurzfristigste Lösung entscheidet, nämlich die einfach auf unglaublich wichtige ökologische ökologische Rahmenbedingungen zu verzichten, nämlich zum Beispiel, dass es eine Abkehr vom Glyphosat gibt, dass es eine Abkehr von diesen Flächensubventionen gibt. Der Weg in die Richtung, in die es gehen muss, ist natürlich die, dass man auf der einen Seite neue und bessere Hilfestellungen zur Verfügung stellt und dass man auf der anderen Seite die Fehlanreize abbaut. Und das kann nur beides zusammen funktionieren und nicht, indem man jetzt wieder sagt, okay, gut, wir streichen überall bei den ökologischen Sachen zusammen und nach mir die Sinnflut.
Um den Diskurs in die richtigen Bahnen zu lenken, ja. Jetzt bist du schon ein bisschen länger bei Fridays for Future und vor, ich weiß gar nicht, 2, 3, wann hat die letzte Generation angefangen? Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben mit ihren Protesten. Auf jeden Fall musstet ihr euch jetzt in letzter Zeit ganz oft von denen distanzieren und oder wie ist euer Verhältnis und wie steht ihr zu Gewalt und dadurch wart ihr wieder interessant irgendwie. Man hat manchmal das Gefühl gehabt, ihr seid dann so die lieben oder netten Klimaschützer, hat euch vielleicht ja auch genutzt, weiß ich nicht. Jetzt haben die sich politisiert, beziehungsweise sie kandidieren, glaube ich, wollen eine Partei gründen fürs Europaparlament. Wie findest du das?
Ich muss sagen,
hast du das gehört?
Ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja.
Und also erstmal, ich glaube, sie wollen keine Partei gründen, sie wollen, also man braucht nur wenige 100.000 Stimmen, um ins EU-Parlament zu kommen.
Ah ja.
Mhm. Und die Chancen stehen, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal so schlecht erstmal. Mhm. Die andere Sache ist dann, auf der einen Seite versuchen wir eben Mehrheiten sichtbar zu machen, indem wir sie auf die Straße bringen und die letzte Generation ist sehr darauf fokussiert, die Dramatik der Klimakrise hervorzustreichen. Aber am Ende kämpfen wir natürlich für ein gemeinsames Ziel, nämlich das von konsequenter und sozial gerechter Klimapolitik. Und ich bin ehrlicherweise sehr gespannt, wie das läuft und ob das funktioniert und wie das dann auch aussieht, was der Sound dann eventuell, sollte das klappen, von der letzten Generation im EU-Parlament ist. Ja, ich glaube, der 7. Juni oder was es genau ist, das Datum, der wird also doppelt und dreifach spannend.
Voll. Ich will dich jetzt gar nicht nochmal zu der letzten Generation befragen, weil ich das irgendwie auch ein ausgelutschtes Thema finde. Wie siehst du denn, sag mal, in fünf Jahren, du studierst vielleicht oder können wir gleich nochmal drüber sprechen, was du so vorhast. Aber Fridays for Future in ungefähr 5 Jahren, was würdest du dir wünschen vielleicht? Für Fridays for Future und wo siehst du dich? Siehst du dich noch in der Organisation oder siehst du dich woanders?
Also ich wünsche mir natürlich eigentlich, dass es uns nicht mehr braucht in 5 Jahren. Mhm. Das ist ja sozusagen der lustige, dieses lustige Symptom, das direkt mit unserer Geburt eigentlich aufgetreten ist, dass wir immer schon darauf gehofft haben, dass wir eigentlich aufhören können. Und ja. Bis jetzt hat uns leider die Politik relativ wenig Grund zum Optimismus da gegeben, aber ja. Unser eigener Aktivismus hat doch Grund dazu gegeben, weil wir festgestellt haben, wir haben schon wirklich viel erreicht und mussten auch durch, glaube ich, relativ harte Zeiten, gerade Corona, wir konnten nicht auf die Straße gehen, das war schon auch ein Moment, wo man intern vielleicht mal perspektivlos war oder sich gedacht hat, wie geht's jetzt weiter? Aber wir haben es geschafft, da wieder rauszukommen. Das hat wieder Fahrt aufgenommen und ich bin sehr, sehr, sehr guter Dinge, dass wir es mit viel Energie schaffen, jetzt nochmal einen ganz anderen Sound unserer Bewegung nach außen zu kehren, nämlich den mit Beschäftigten, mit Busfahrern. Mit ja. Arbeiterinnen und Arbeitern gemeinsam auf der Straße zu stehen und zu zeigen, hey, das mit dem Klima, das sind nicht irgendwelche lustigen jungen Gymnasiasten, die das
fassbarer zu machen, ja. Mhm.
Sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Interesse. Das ist eine wirtschaftliche Frage auch, ob es Deutschland schafft, dass wir Vorreiter sind, dass wir dieses große Privileg, eines von ja gar nicht so vielen Ländern auf der Welt zu sein, die sich das leisten können, einfach mal eine sozial-ökologische Transformation dann loszulegen, weil wir ein unglaublich reiches und privilegiertes Land sind, dass wir diese Chance ergreifen und loslegen und dass es da auf der einen Seite um die Wirtschaft geht und auf der anderen Seite auch um die Arbeitsplätze, dass also die Leute, die heute in den öffentlichen Nahverkehrsbetrieben arbeiten, die arbeiten da und es fehlen ihnen unglaublich viele Kollegen, also über 100.000 perspektivisch über dieses Jahrzehnt, Und das sind aber gleichzeitig die Klimajobs der Zukunft, von denen wir viel, viel mehr brauchen. Das heißt also, ich glaube, wir können nochmal in Zukunft auch als Bewegung ein ganz anderes Licht auf viele Perspektiven, viele Facetten von der Klimakrise, aber auch viele Chancen, die die Bewältigung dieser Krise ja bietet, werfen. Und ich glaube, da bin ich sehr, da macht es mir viel Mut zu sehen, wie aktiv und wie motiviert gerade viele, viele Menschen in der Bewegung da am Werk sind. Ja, und persönlich muss ich mal schauen. Also ich muss jetzt erstmal mein Abitur schaffen und ja, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht fange ich direkt an, was zu studieren. Oder ich, ja, ich glaube, ich würde schon auch gerne mal ein bisschen rauskommen. Aber was das genau bedeutet, ja, das muss ich sehen. Erstmal werden Abi-Prüfungen geschrieben.
Okay, cool. Hast du schon Ideen? Also in eine bestimmte Richtung? Oder was, Auszeit, Reisen mal oder?
Ja, ich kann mir Reisen schon sehr gut vorstellen. Ich glaube, also grundsätzlich ist es total interessant. Für mich ist Reisen gar nicht etwas, was mir so wichtig ist. Also es bedeutet mir einfach persönlich nicht so wahnsinnig viel, so einzelne Orte der Welt checklistenartig abhaken zu können. Aber es gibt so ein paar Orte, an die ich einfach unglaublich gerne würde. Und die können teilweise 50 Kilometer entfernt sein von Berlin. Teilweise sind sie 250 oder von mir aus auch nochmal weiter. Und für mich ist Reisen jetzt nicht so ein Lebensmodell, aber ich glaube, es wäre schon sehr, sehr bereichernd, zum Beispiel mal nach Rom zu reisen oder an ein paar Orte, die ich unglaublich gerne nochmal oder mal sehen würde. Ja.
Wozu durch deine Kursfahrt inspiriert jetzt? Ja, okay. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Demos mit den Beschäftigten, weil, sag ich mal, Kohleausstieg 2030 könnte es ja auch, sag ich mal, die Beschäftigten jetzt sind welche, die man braucht für die Verkehrswende. Es könnte ja auch sein, gegen 2030 gehen ganz viele Leute auf die Straße, weil sie nicht mehr beschäftigt sind, weil es keine Kohlekraftwerke mehr gibt. Würdet ihr das auch unterstützen?
Das kann tatsächlich gar nicht sein, weil das nicht so viele Leute mehr sind.
Okay.
Ich habe da schon sozusagen vertraulich selbst mit CDU-Politikern geredet, die sich den Mund fusselig reden darüber, dass wir die Jobs schützen müssen in der Braunkohle und so.
Ah, okay.
Und im Vertraulichen sagen sie dann aber, dass es ihnen eigentlich total egal ist. Gut, da kann man dann auch drüber denken, was man will. Aber auf die Zahlen zu schauen, das geht da um so 12.000 bis 18.000. Die Zahlen sind, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. 18 ist die, glaube ich, Gesamtzahl, die noch aktiv war vor ein paar Jahren. Und 12 sind dann die nicht direkt in Rente gehen jetzt. Wenn man das mal vergleicht mit den Erneuerbaren, wo mir nichts, dir nichts, ohne dass irgendwie ein Medienbericht darüber geschrieben worden wäre, über 100.000 Jobs in den vergangenen Jahren schon weggefallen sind, also Leute, die ihren Job verloren haben in der erneuerbaren Energienbranche, ja nicht, weil es irgendwie nicht gut lief oder weil die Erneuerbaren nicht funktionieren, sondern weil die Politik Bremsen eingesetzt hat, also der Solardeckel, und diese 10H-Regel und ähnliche Sachen, die einfach eine Solarbranche zum Beispiel, die in Deutschland unglaublich floriert hat, wir waren mal Weltmarktführer da drin, das ist mittlerweile alles in China ausgelagert. Wir haben diesen Fehler also schon einmal gemacht, so eine Industrie flöten lassen zu gehen, die wichtig ist für die ökologische Transformation. Und da muss man sehr, sehr aufpassen. Also da sind schon unglaublich viele Jobs verloren gegangen. Und in der Braunkohleindustrie sind das gar nicht mehr so viele. Am Ende ist das ein Strukturproblem. Und darum, das ist ganz klar, darum muss man sich wirklich kümmern. Und da ist es mein größter Traum, dass wir da was Ähnliches machen können wie jetzt im Nahverkehr. Das mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen weniger offensichtlich sein, aber auch heute wäre es da eigentlich das Gebot für jeden ehrlichen Politiker, für jede ehrliche Politikerin, sich hinzustellen und nicht irgendwie den Leuten Sand in die Augen zu streuen und zu sagen, wird nichts passieren, kann alles ewig so weitergehen, keine Sorge, sondern jetzt zu gucken, okay, wir haben hier eine Region, die ist strukturell total abhängig von der Kohle, von einer Industrie, die, egal was passiert, egal wie die politische Handlung aussieht, so oder so nicht sich weiter finanziell halten wird. halten können wird. Wie schaffen wir es, dass es keinen Strukturbruch gibt? Wie schaffen wir es, dass die Menschen in Zukunft eine Perspektive haben und einen neuen Job finden? Das sind doch Aufgaben, die man regelt, indem man das mal ehrlich ausspricht und nicht so tut, als könnte es ewig weitergehen.
Ich bin ich nicht der Einzige, wahrscheinlich der beobachtet, dass einfach Politiker sehr bewusst sprechen, oft oder versuchen das zu tun, beziehungsweise ist im politischen Genre auch natürlich kleinste Entgleisung gleich, auf die wird sich gleich gestürzt. Ich habe jetzt eines Mitglieds der letzten Generation im Kopf, die hat von Panik gesprochen und sie hat, glaube ich, mit einem Politiker diskutiert und der hat gesagt, das Letzte, was wir brauchen, ist Panik. Also wir können gerne über Pläne reden und so, aber Panik hilft uns gar nichts. Dabei war natürlich überhaupt nicht jetzt, dass die Frau meinte, wir müssen jetzt alle rumschreien, sondern es war ganz klar, was sie meint. Ne? Also dass wir jetzt einfach mal aufwachen und natürlich meinte sie konkrete Maßnahmen. Hast du das Gefühl, dass ihr als junge Generation auch nochmal besonders auf Worte und Sprache achten müsst, um oder bestimmte Wordings zu finden, um nicht von etablierteren Politikern ausgenutzt zu werden oder bewusst missverstanden zu werden? Also ich würde jetzt sowas sagen, mit Panik ist so ein bewusstes Missverständnis. Ne? Ich möchte dich jetzt auch falsch verstehen, damit ich dich jetzt auch klein machen kann und ich weiß aber eigentlich, was dahinter steckt. Erlebst du sowas oder machst du dir über sowas Gedanken?
Ja, und ich glaube tatsächlich, wie man es macht, macht man es falsch ein bisschen. Also wir müssen grundsätzlich einpreisen, dass es immer von der entsprechenden politischen Seite den Versuch geben wird, uns bewusst misszuverstehen oder uns alles, was wir sagen, möglichst gegen uns auszulegen. Das ist vielleicht das kleinste Zittern in der Stimme oder irgendwie ein unbewusst gewählter Begriff. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... das findet statt und ich glaube aber, davon dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen als junge Menschen. Also die Reaktion darf nicht sein, dass wir perfekt glattgespülte Sachen nur noch sagen oder dass wir irgendwie permanent Angst davor haben, dass uns dass uns Dinge negativ ausgelegt werden von der Politik und dann einfach gar nichts mehr machen. Und uns zurücklehnen nach dem Motto, ja, hat auch alles keinen Zweck. Ich glaube, das genaue Gegenteil muss da der Fall sein. Man muss lernen, damit klarzukommen. Man muss die Politik immer wieder auf ihre Verantwortung verweisen und eben sich nicht davon, sie nicht damit durchkommen lassen, dass sie versucht, von ihrer eigenen Handlungsunfähigkeit oder von der eigenen, davon, dass sie nicht handelt, abzulenken, indem sie irgendwie auf so Kleinigkeiten in der Kommunikation oder auf so Kleinigkeiten von den jungen Menschen verweist, sondern wirklich darauf zu verweisen, was ihre Aufgabe ist, nämlich Klimaschutzziele einzuhalten.
Zum Schluss darfst du dem Milch- und Kulturpublikum ein Lied und ein Buch-Tipp geben, wenn du das möchtest. Es kann auch ein Album sein, was du vorschlagen möchtest. Ich überrasche dich jetzt. Ich hoffe, ich erwische dich nicht auf dem falschen Fuß.
Ich überlege gerade ein Buch. Also einerseits habe ich hier gerade vor der Aufnahme so mehr oder weniger freiwillig Corpus Delicti für den Deutschunterricht gelesen. Aber es ist, also ich würde es tatsächlich, wenn man es nicht ohnehin lesen muss, durchaus weiterempfehlen. Es ist wirklich ein erfrischendes Buch über... so erfrischend ist es eigentlich gar nicht, aber es ist eine total packende Geschichte über eine totalitäre Gesellschaft, ein totalitäres System, hat jetzt aber glücklicherweise überhaupt keinen Klimabezug. Wenn man es ein bisschen so vielleicht fachlicher haben will, das nächste, was ich unbedingt lesen will, und ich glaube, das ist gerade in diesem Jahr ein Must-Read, das ist Triggerpunkte. Ich glaube, das ist ein Buch, ohne das gelesen zu haben, empfehle ich das jetzt einfach mal ganz dreist weiter. Das ist ein Buch, das einfach viel darüber lehrt, wie man gesellschaftliche Mehrheiten, wie man die erkämpfen kann. Und Musik als musikalische Begleitung, glaube ich, das ist schwierig. Vielleicht so Giant Rooks oder An My Kantereit, war ja hier auch schon mal im Podcast. Ich glaube,
Ah ja. Cool. Hast du ein Lied von Jain Rooks oder von An Mai Kantereit? Es gibt nämlich eine Milchenkultur-Sounds-Playlist, dann kommt das da rein, wenn du möchtest.
Schwierig, mich festzulegen. Vielleicht eins, was beide so verbindet, Tom's Diner.
Okay, ja, stimmt. Selbst etablierte Politiker sagen, dass große Veränderungen durch Bewegung auf der Straße entstehen. Und ich glaube, dafür stehst du auch. Und deshalb jetzt erstmal ganz herzlichen Dank auch für deine Arbeit. Und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolge und das, was ihr als Erfolg betrachtet. Und vielleicht gibt es ja irgendwann den Moment, in dem es euch, nicht mehr geben muss. Bis dahin auf jeden Fall viel Kraft für deine Arbeit und für deine Träume und dein Studium oder was auch immer daran folgen wird. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute zu Gast bei Milch und Kultur war Peter Jung von Fridays for Future. Danke.
Sehr gerne.